NDR Info. Echo des Tages.
Und die Nachricht des Tages war das hier heute in Berlin.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Schreiben vom heutigen Tag habe ich den Herrn Bundespräsidenten gebeten, Herrn Dr. Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer versetzt also den umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen in den einstweiligen Ruhestand. Im Koalitionsstreit hatte sich der CSU-Chef bislang stets hinter Maaßen gestellt. Seehofers Schritt heute und die Reaktionen gleich eines unserer Themen. Die weiteren: die Klausurtagungen von CDU und SPD in Berlin, der Abschluss der Regierungsbildung in Bayern, der Umgang der AfD mit einer drohenden Beobachtung durch den Verfassungsschutz, Endspurts im US-Wahlkampf vor den morgigen Midterm-Elections, neue Sanktionen gegen den Iran und die Reaktionen, Massenentführung in Kamerun, der Blick der Finanzminister auf die Haushaltspläne in der Eurozone und künftig Ladestationen für E-Mobile. Die Telekom plant ein zweites Leben für die Telefonzellen. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Damit zunächst nach Berlin. Der bisherige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen verliert nun doch sein Amt. Anlass ist das gestern öffentlich bekannt gewordene Manuskript einer Abschiedsrede Maaßens vor internationalem Geheimdienstpublikum. Maaßen hatte darin unterstellt, es gebe bei den Sozialdemokraten linksradikale Kräfte, für die seine Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz willkommener Anlass gewesen seien, einen Bruch der Großen Koalition zu provozieren. Die Rede war seit dem 24. Oktober im Intranet des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu lesen. Isabel Reifenrath über die Pressekonferenz des Bundesinnenministers heute Nachmittag und die Reaktionen.
Die SPD-Spitze lachte sich schlapp, als ein Journalist fragte, wer sich denn von ihnen zum linksradikalen Spektrum zähle. Mit am lautesten lachte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles.
Tja, wenn man lange genug bei mir gräbt, nicht? Ich sage Ihnen, könnte was zutage kommen, aber ganz im Ernst, das ist ja dann demnächst Geschichte, was der Herr Maaßen sagt.
Das war's. Mehr war von der SPD nicht zur Causa Maaßen zu hören. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nicht viel, lediglich, dass der Bundesinnenminister bald vor die Presse trete. Wenig später war es dann soweit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Schreiben vom heutigen Tag habe ich den Herrn Bundespräsidenten gebeten, Herrn Dr. Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Entscheidender Anlass dafür ist der Inhalt eines Redemanuskripts des Präsidenten Maaßen. Dieses Redemanuskript enthält inakzeptable Formulierungen.
Seehofer dankte Maaßen für seine geleistete Arbeit, aber auf Nachfrage erklärte er auch, dass er von Maaßen menschlich enttäuscht sei.
Mich beschweren vor allem drei Felder. Das eine ist, dass er im Innenausschuss mehrfach dieses Interview in der Bild-Zeitung bedauert hat, auch so wie es aufgenommen worden ist. Und wenn man es dort bedauert, kann man nicht hier in diesem Redemanuskript wieder diese Dinge so formulieren, wie sie formuliert sind.
Sichtlich mitgenommen, sagte Seehofer, es sei auch inakzeptabel, von linksradikalen Kräften in Teilen der SPD zu sprechen und die Sicherheitspolitik Deutschlands als naiv zu bezeichnen. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck fordert, dass Seehofer zusammen mit Maaßen geht. Maaßen sei auch schon vorher nicht haltbar gewesen.
Wir haben also einen Verfassungsschutzchef in Deutschland über Jahre gehabt, der offensichtlich Verschwörungstheorien verfolgt. Und er ist ja nun eigentlich derjenige, der dafür arbeiten und kämpfen und auch die Verantwortung übernehmen soll, dass wir nicht verschwörungstheoretisch agieren, getrieben sind, beziehungsweise dass Verschwörungen aufgedeckt werden.
Nur die AfD hält noch zu Hans-Georg Maaßen. Parteichef Jörg Meuthen glaubt an Maaßens umstrittene Äußerungen. Schließlich sei er bis heute Chef des Bundesverfassungsschutzes gewesen.
Dann können wir getrost davon ausgehen, auch wenn das jetzt unermesslich skandalisiert wird, dass Herr Maaßen ganz sicherlich weiß, wovon er da spricht.
Jörg Meuthen sagte, Maaßen sei herzlich willkommen in der AfD. Maaßen selbst schrieb in seiner Rede, er könne sich ein Leben außerhalb des Staatsdienstes vorstellen, zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft. Anscheinend hatte Maaßen nie vor, ins Bundesinnenministerium zu wechseln. Seehofer wollte nicht über Maaßens Motivationslage sprechen. Ein wenig schmunzeln musste er aber schon.
Isabel Reifenrath berichtete aus Berlin. Die heutige Entscheidung von Bundesinnenminister Seehofer ist ein vorläufiger Schlussstrich unter die Causa Maaßen. Die mehr als zweimonatige Auseinandersetzung um Maaßens Zukunft als Verfassungsschutzpräsident hatte die Große Koalition zeitweise in eine schwere Krise gestürzt. Michael Götschenberg kommentiert den heutigen Schritt.
Medienmanipulation, Falschinformation und Falschberichterstattung. Linksradikale Kräfte in der SPD und ihre Absicht, ihn, Hans-Georg Maaßen, zu benutzen, um den Bruch der ungeliebten Großen Koalition herbeizuführen. Diese Rede, die Maaßen in Warschau im Kreis der europäischen Inlandsgeheimdienstchefs gehalten hat, macht deutlich, wie er die Dinge sieht. Kein Hauch kritischer Selbstreflexion. Maaßen sieht sich ausschließlich als Opfer und um sich herum eine große Verschwörung. Klar ist, wer sich so äußert über die SPD, die Teil der Bundesregierung ist, für die Maaßen gearbeitet hat, der war nicht mehr tragbar. Dass Maaßen sich so geäußert hat und diese Rede dann auch noch ins Intranet des Bundesamts für Verfassungsschutz stellen ließ, kann letztlich jedoch nur eins bedeuten. Er hatte selbst kein Interesse mehr an einem Wechsel ins Bundesinnenministerium. Denn ihm war sicherlich bewusst, dass diese Rede ihren Weg finden würde aus dem Verfassungsschutz heraus und hinein ins Bundesinnenministerium. Bei aller berechtigten Kritik verstehen kann man Maaßen an dieser Stelle sogar. Der Umgang mit ihm in den vergangenen Wochen war jenseits aller Fehler, die er selbst zu verantworten hat, vielfach unsäglich. Und zwar politisch wie medial. Die Medien hatten vor der Debatte über Chemnitz zunächst wochenlang versucht, ihn in die AfD-Ecke zu stellen, mit zum Teil fragwürdigen Mitteln. Und politisch? Maaßen zunächst öffentlich zum Staatssekretär zu befördern, war grotesk. Und diese Beförderung dann wenige Tage später wieder zu kassieren, war nichts anderes als ein Totalversagen der politischen Führung in der Großen Koalition. Maaßen war in diesem Zusammenhang zum Spielball in einem Machtkampf zwischen Merkel, Seehofer und Nahles geworden. Dass seitdem 6 Wochen vergangen sind, in denen es nicht möglich war, einen Nachfolger für Maaßen zu präsentieren, ist mit nichts anderem zu erklären als damit, dass der Bundesinnenminister ausschließlich mit sich selbst und seinem politischen Überlebenskampf beschäftigt ist. Unsäglich in ihrer Einseitigkeit ist aber auch Maaßens Sicht auf die Dinge. Mit seinen Äußerungen in der nun bekannt gewordenen Rede dürfte Maaßen einmal mehr, wie damals auch schon, als es um die Bewertung der Ereignisse in Chemnitz ging, zum Kronzeugen der AfD werden. An der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand führte deshalb heute kein Weg mehr vorbei. Dieses Trauerspiel hat damit endlich ein Ende.
Michael Götschenberg kommentierte, werden auch die herben Verluste von Union und SPD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen zur Zerreißprobe für die Große Koalition? 2 Tage saßen die Spitzen von CDU und SPD in Berlin zusammen, um über Konsequenzen zu reden. Angela Merkel hat den ersten Schritt ja bereits getan. Sie tritt für den Parteivorsitz nicht mehr an und in der CDU hat daraufhin eine lebhafte Debatte über die Nachfolge und mögliche Kursveränderungen in der Partei begonnen. Die SPD bemüht sich derweil um innerparteiliche Geschlossenheit. Einen Sonderparteitag, um vorzeitig über die Zukunft der Großen Koalition zu entscheiden, soll es nicht geben, hieß es heute. Matthias Reich erzählt über den heutigen Abschluss der Klausurtagungen mehr.
Mindestens 1 Dutzend Bewerber gibt es für den CDU-Parteivorsitz. Allerdings gelten bisher nur Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Spahn und der ehemalige Fraktionschef Merz als aussichtsreiche Kandidaten. Die müssen sich nun in der 2. Novemberhälfte auf 8 Regionalkonferenzen ihren Parteifreunden präsentieren, bevor dann auf dem CDU-Parteitag in Hamburg Anfang Dezember entschieden wird, wer Angela Merkel als Parteivorsitzende beerbt. Die gibt sich optimistisch, zumindest Bundeskanzlerin zu bleiben, selbst wenn der von ihr 2002 beiseite geschobene Friedrich Merz das Rennen machen sollte.
Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung gewesen, aber das passiert selten, dass man mit jemandem immer einer Meinung ist. Und insofern habe ich keinen Zweifel daran, dass, wenn es sich ergibt, ich auch mit Friedrich Merz wie mit jedem anderen Kandidaten oder Kandidatin gut zusammenarbeiten kann.
Auch in der SPD gibt es die Vermutung, dass mit einer neuen CDU-Spitze ein Rechtsruck einhergehen werde. Die Bundeskanzlerin kann das offensichtlich nachvollziehen, ebenso wie die damit verbundene Sorge der Sozialdemokraten, ob sich die CDU weiter dem Koalitionsvertrag verpflichtet fühle.
Das haben wir diskutiert im Bundesvorstand und dazu gab es eine einhellige Zustimmung oder es hat sich jedenfalls niemand dagegen ausgesprochen. Das heißt, es gibt die gemeinsame Überzeugung, dass wir auf der Basis des Koalitionsvertrages die Bundesregierung weiterführen werden. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die Sorgen jedenfalls kleiner machen kann.
Allerdings sind die Bedenken bei den krisengeschüttelten Sozialdemokraten sehr groß. Eine Mehrheit will deshalb nach den heftigen Konflikten endlich Klarheit über die Zukunft der Großen Koalition. Nach der Wahl des neuen CDU-Chefs will die SPD deshalb auf einer Vorstandsklausur am 14. Dezember konkrete Regierungsvorhaben festlegen. Bei der Tagung in den vergangenen zwei Tagen ging es deshalb zunächst vor allem um den Zusammenhalt, wie Andrea Nahles das Ergebnis zusammenfasste. Demonstrativ hatten sich die Mitglieder des SPD-Präsidiums und die sozialdemokratischen Bundesminister bei der Pressekonferenz um ihre Vorsitzende gruppiert.
Wir haben uns untergehakt. Wir setzen auf die Kraft des Zusammenhalts. Und weil das Sein das Bewusstsein bestimmt, fangen wir bei uns selbst an. Wir diskutieren offen in unseren Gremien, wir entscheiden und dann vertreten wir diese Entscheidung auch gemeinsam nach außen.
Ein Ausstieg aus der Regierung sei kein Thema gewesen. Es bleibe dabei, dass die SPD Ende 2019 über die Zukunft der Großen Koalition entscheiden wird.
Es gibt keine vorgezogenen Parteitage und auch keine Sonderparteitage. Darüber haben wir eben auch abgestimmt, weil das von einigen eingebracht worden ist. Und eine sehr große Mehrheit hat ein solches Verfahren abgelehnt.
Unter anderem Juso-Chef Kevin Kühnert hatte gefordert, die Entscheidung vorzuziehen, ebenso wie der schleswig-holsteinische SPD-Landesverband. Aber man kann ohnehin davon ausgehen, dass im Augenblick alle Zeit- und Personalpläne bei den Regierungsparteien auf sehr wackeligen Füßen stehen.
In München ist die deutschlandweit erste schwarz-orangefarbene Koalition besiegelt. Die Chefs von CSU und Freien Wählern haben am Vormittag den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Morgen steht die Wahl von Markus Söder zum Ministerpräsidenten an und am Nachmittag heute, da konstituierte sich zunächst der neue Landtag. Zur Parlamentspräsidentin gewählt wurde die bisherige Bauministerin Ilse Aigner.
Frau Aigner, bitte übernehmen Sie.
Mit diesen Worten übertrug Alterspräsident Helmut Markwort, FDP, die Sitzungsleitung an die frisch gewählte Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Zuvor hatte er seine Parlamentskollegen dazu aufgefordert, sich fair auseinanderzusetzen und nach demokratischen Regeln zu streiten. Eine gute Diskussionskultur forderte auch Aigner ein, die ankündigte, eine politische Präsidentin sein zu wollen.
Nicht thronend über den Fraktionen, sondern allen Abgeordneten zugewandt und sehr nahe an den Bürgerinnen und Bürgern.
In ihrer Antrittsrede sagte die neue Landtagspräsidentin jeder Form von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit den Kampf an.
Der Bayerische Landtag vertritt alle Menschen in Bayern, ganz egal woher sie kommen, welche Hautfarbe oder welche Religion sie ausüben. Und deshalb hat Fremdenfeindlichkeit in diesem Hohen Haus keinen Platz.
Zuvor hatte eine Aussprache zur Geschäftsordnung den Ablauf der Sitzung verzögert. Darin kündigten Vertreter verschiedenster Fraktionen indirekt an, den AfD-Kandidaten für das Amt des Landtagsvizepräsidenten nicht wählen zu wollen. So sagte Jürgen Mistol von den Grünen, eine Gewissensentscheidung wiege für ihn schwerer als das Vorschlagsrecht der Fraktionen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Christoph Meyer, betonte, auch die AfD-Fraktion sei demokratisch ins Parlament gewählt worden.
Aus München berichtete Irene Ismann. In der AfD löst die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz innerparteilichen Streit aus. Parteichef Gauland kritisierte heute in Berlin Äußerungen des Thüringer Landesvorsitzenden Höcke als falsch. Nach Medienberichten hatte Höcke bei seiner Wiederwahl als Landeschef am Wochenende erklärt, die Angst vor der Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei, Zitat, politische Bettnässerei. Die AfD-Bundesspitze hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Abwehrmaßnahmen gegen eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz entwickeln und gegen bekennende Rechtsextremisten vorgehen soll. Über die Pressekonferenz dazu heute in Berlin, Birgit Schmeitzner.
Auch wenn in der AfD-Führung die Sorge groß ist, dass der Verfassungsschutz die Partei als Ganzes beobachten könnte, für AfD-Chef Alexander Gauland steht eines fest.
Wir halten an unserem Programm uneingeschränkt fest.
Allerdings hat die vor 5 Wochen gegründete Arbeitsgruppe durchaus Änderungsvorschläge. So will Bundestagsfraktionsvize Roland Hartwig, der die Gruppe leitet, dass sich die Partei besser von extremistischen Organisationen abgrenzt.
Und in dem Kontext möchte ich auch erwähnen, dass der Bundesvorstand auf Empfehlung der Arbeitsgruppe beschlossen hat, auch die Organisation Pro Chemnitz auf die Unvereinbarkeitsliste unserer Partei zu setzen.
Hartwig ist auch dafür, schneller und konsequenter als bisher Parteiausschlussverfahren anzustrengen. Er beklagt, die Hürden seien teilweise zu hoch. Parteichef Jörg Meuthen verwies allerdings darauf, es habe zuletzt einige erfolgreiche Verfahren gegeben. Auch habe man, und das sei weniger mühsam, einige Parteimitglieder dazu bewegen können, von sich aus wieder auszutreten. Die Arbeitsgruppe kündigte zudem eine Art Handreichung für die Mitglieder an. Sie soll dabei helfen, politische Aussagen so zu formulieren, dass sie aus Sicht des Verfassungsschutzes keinen Anlass für eine Beobachtung liefern. Der juristische Gutachter habe zum Beispiel geraten, nicht pauschal alle Migranten zu Kriminellen zu erklären. Aber das, sagt Meuthen, sei doch selbstverständlich.
Ja, natürlich, weil nicht alle Migranten kriminell sind und wir das wissen. Und deswegen ist das für uns auch keine Wortwahl, die in unserer Partei von irgendjemand ergriffen wird. Das darf nicht sein, wird nicht sein.
Allerdings wird es wohl pauschale Aussagen wie von Fraktionschefin Alice Weidel über so wörtlich alimentierte Messermänner weitergeben. Parteichef Gauland sagte, so etwas gehöre zur polemischen Zuspitzung. Man könne über eine solche Wortwahl streiten, aber man werde sie nicht unterbinden. Dass die Parteibasis murrt, von Denkverboten spricht und einen Aufruf gegen die Arbeitsgruppe gestartet hat, kommentiert Gauland so, das nehme er zur Kenntnis. Falsch und nicht zielführend sei es aber, dass der Thüringer Landeschef Björn Höcke die Angst vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz als politische Bettnässerei bezeichnet habe. Und Meuthen fügt hinzu, nicht allen Parteimitgliedern sei bewusst, was eine Beobachtung für eine Partei bedeuten würde. Neben dem Blick nach innen richtet die Arbeitsgruppe auch den Blick nach außen, auf die Außenwirkung der AfD, weil eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz gemäßigte Anhänger und Wähler abschrecken könnte. Die Argumentationslinie lautet hier, eine Beobachtung sei ungerechtfertigt, sei politisch motiviert und werde von Parteien gefordert, die die AfD als Konkurrenz sehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte zuletzt betont, die Prüfung sei Sache der Sicherheitsbehörden und es gebe klare gesetzliche Grundlagen dafür. Es gehe darum, ob sich eine Partei im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung bewegt.
Letzter Wahlkampftag in den USA vor den morgigen Midterm-Elections, den Wahlen zum US-Kongress in der Mitte der Legislaturperiode. Spannend sind sie deswegen, weil sich die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus zugunsten der Opposition verschieben könnten. Das würde den politischen Spielraum für US-Präsident Donald Trump einschränken. Bislang halten die Republikaner in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Aus Washington, Sebastian Schreiber.
Am Tag vor der Wahl rührt US-Präsident Trump nochmal kräftig die Werbetrommel für die Republikaner. Er hat Auftritte in den Bundesstaaten Ohio, Indiana und Missouri angekündigt. Zeitgleich versuchen auch die Demokraten im Wahlkampfendspurt, möglichst viele Wähler zu erreichen. Ex-Präsident Obama wirbt etwa in Virginia für die demokratischen Kandidaten. Traditionell ist bei den Zwischenwahlen ausschlaggebend, welche Partei mehr Wähler mobilisieren kann. Umfragen zeigen, dass die Wahlbeteiligung im Vergleich zu den letzten Zwischenwahlen deutlich steigen könnte. 2014 war sie mit knapp 37% so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Fokus der Kongresswahl steht die Frage, ob die Republikaner ihre Mehrheit in den beiden Kammern des US-Kongresses halten können. Umfragen zufolge haben die Demokraten gute Chancen, zumindest das Repräsentantenhaus zurückzuerobern. In einer Befragung des Wall Street Journals und NBC News befürworten 50% der Amerikaner einen demokratisch geführten Kongress, während 43% die Republikaner favorisieren. Doch die Umfragen zeigen, dass der Vorsprung der Demokraten zuletzt geschmolzen ist. Einen Tag vor der Wahl bleibt das Rennen um den US-Kongress denkbar knapp.
Nach Inkrafttreten der umstrittenen neuen US-Sanktionen gegen den Iran hat sich der iranische Präsident kämpferisch gezeigt. Sein Land werde die, Zitat, illegalen und ungerechten Sanktionen mit Stolz umgehen, weil sie gegen internationale Regeln verstoßen, so Rouhani heute in einer Fernsehansprache. Er warf der US-Regierung einen Wirtschaftskrieg vor. Das zweite Sanktionspaket der USA, das seit heute früh in Kraft ist, richtet sich vor allem gegen die iranische Öl- und Finanzbranche. Betroffen sind auch Unternehmen aus Drittstaaten, die mit dem Iran Geschäfte machen. Für 8 Länder gelten zwar vorerst Ausnahmen bei den Ölimporten, mittelfristig sollen jedoch auch sie ihre Öleinfuhren auf Null reduzieren. Karen Sens erzählt über die Sanktionen und die Reaktionen darauf mehr.
Ali sitzt in seinem Laden am Klavier. Er hat Zeit dafür. Eigentlich verkauft er Musikinstrumente, aber in diesen Zeiten kommt kaum ein Kunde.
Wir stehen von zwei Seiten unter Druck. Uns betreffen die Sanktionen wegen Yamaha, dem japanischen Hersteller. Auf der einen Seite dürfen wir nichts einkaufen. Auf der anderen Seite kaufen die Kunden eh nichts wegen der hohen Preise.
Internationale Unternehmen dürfen künftig nicht mehr mit dem Iran und den USA gleichzeitig Geschäfte machen, so sehen es die Sanktionen vor. Für Ali steht nur fest, sein Umsatz ist komplett eingebrochen. Schon seit Präsident Trump das Abkommen im Mai aufgekündigt hat, geht es mit der Wirtschaft im Land stark bergab. Der Iran wirft den USA vor, auf diesem Weg zu versuchen, die iranische Republik zu stürzen. Präsident Rouhani sagte heute:
Wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg und wir haben es mit einem großen Feind zu tun. Früher war es Saddam Hussein, heute ist es Donald Trump. Das macht keinen Unterschied. Wir werden kämpfen und siegen.
Man werde die Sanktionen umgehen, kündigte Rouhani an, ohne Details zu nennen. Die USA erlauben zumindest, dass der Iran weiter an 8 Länder Öl liefern darf, darunter der Hauptabnehmer China, aber auch Griechenland, Italien und die Türkei. Für Ali, den Klavierverkäufer, spielt all das keine Rolle.
Ich glaube, die meisten Sanktionen sind jetzt in Kraft. Es kann doch nicht mehr schlimmer kommen. Ich hoffe, dass die Spannungen mit Hilfe von Europa nachlassen und sich der Markt stabilisiert. Stabilität am Markt ist wichtiger als niedrige Preise.
Viele im Iran setzen auf die Europäer. Die sind verzweifelt auf der Suche nach einem Zahlungssystem, um internationalen Unternehmen auch weiter Geschäfte mit dem Iran zu ermöglichen. Eine geplante Zweckgesellschaft, die ab heute wie eine Art Tauschbörse funktionieren sollte, verzögert sich aber offensichtlich, heißt es aus Teheran. Rouhani setzt auch auf Durchhalteparolen.
Nicht nur wir wollen, dass diese amerikanische Regierungsperiode schnell vorbeigeht. Unsere europäischen Verbündeten sagen mir das in Gesprächen auch immer wieder.
Eigentlich schließt der Iran aus, das Abkommen neu zu verhandeln. Wie solle man darauf vertrauen können, dass sich die USA dann daran halten würden? Trotzdem schlägt Rouhani die Tür nicht ganz zu.
Wir haben kein Problem damit zu verhandeln. Vorausgesetzt, die andere Seite hält sich an die Versprechen und Verpflichtungen. Dann steht Gesprächen nichts im Weg. Dann kann man sich hinsetzen, reden und ein Ergebnis erzielen.
Karin Sens berichtete über die iranischen Reaktionen auf die neuen US-Sanktionen. In Brüssel sitzen seit dem Nachmittag die Finanzminister der Eurozone zusammen. Es ging zum einen um den am vergangenen Freitag vorgestellten Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht und um die geplante Reform der Währungsunion. Vor allem aber ging es um die Haushaltspläne der Regierung in Rom. Astrid Korall erzählt mir.
Als die Finanzminister der Eurozone vor ihrem Treffen von den Journalisten befragt wurden, ging es vor allem um ein Thema: Italien. Wir werden viel über diesen Fall sprechen, erklärte dann auch Pierre Moscovici, der als Vertreter der EU-Kommission an dem Treffen teilnimmt. Die hatte die Haushaltspläne der italienischen Regierung zurückgewiesen und gefordert, sie bis nächste Woche Dienstag zu überarbeiten. Für den deutschen Finanzminister Olaf Scholz ein kluges und vernünftiges Vorgehen der Kommission.
Natürlich ist ein Land, das eine geringe Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung hat, viel besser in der Lage, mit Herausforderungen umzugehen. Und ein Land, das 130% der Wirtschaftsleistung als öffentliche Schulden hat, muss natürlich viel vorsichtiger sein. Insofern sind die Ratschläge, die die Europäische Kommission gibt und die jetzt diskutiert werden mit Italien, freundliche Ratschläge.
Deutlicher wurde der österreichische Finanzminister Löger.
Wir erwarten, dass Regeln, die gesetzt sind, eingehalten sind. Wir sind in einer Währungsfamilie und es bedarf hier auch, dass alle fair gemeinsam diese Regeln einhalten.
Die italienische Regierung aus rechter Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung plant für das kommende Jahr eine Neuverschuldung von 2,4% der Wirtschaftsleistung. Dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung vorgesehen. Und das, obwohl Italien bereits jetzt einen Schuldenberg von mehr als 2 Billionen Euro angehäuft hat. Sollte das Land seine Pläne nicht ändern, droht ihm ein Defizitverfahren, an dessen Ende hohe Geldstrafen stehen könnten. Noch aber hoffen Finanzminister wie Hartwig Löger,
dass die Vernunft siegen wird.
Und Finanzkommissar Moscovici sprach zwar einerseits auch von Regeln, die respektiert werden müssten, andererseits aber setzt er, wie einige Finanzminister auch, auf den Dialog mit Italien. Denn das Land habe schließlich einen zentralen Platz im Herzen der Eurozone.
Dialog, Dialog, Dialog. C'est mon mot d'ordre, parce que j'ai toujours dit que l'Italie avait sa place centrale au cœur de la zone euro.
Nun ist erstmal die italienische Regierung am Zug. Ob sie allerdings einlenkt, ist fraglich. Denn trotz aller Bedenken hält sie bislang an ihren Plänen fest, um ihre teuren Wahlversprechen finanzieren zu können. Vizepremier Di Maio zeigte sich in einem Interview mit der Zeitung Financial Times außerdem überzeugt, dass die Haushaltspläne der richtige Weg für Italien und womöglich für ganz Europa sind. Sie könnten zu einem Rezept für die Wiederbelebung des europäischen Wachstums werden, erklärte er. Und so ist davon auszugehen, dass die Haushaltspläne Italiens die Finanzminister der Eurozone nicht zum letzten Mal beschäftigt haben.
Astrid Korall berichtete aus Brüssel. An einer Schule in Kamerun in Zentralafrika hat es offenbar eine Massenentführung gegeben. Viel ist darüber noch nicht bekannt. Unser Afrika-Korrespondent Stefan Ehlert schildert, was bislang darüber zu erfahren ist.
Im Nordwesten Kameruns sollen nahe der Stadt Bamenda mehr als 70 Schüler einer christlichen Schule entführt worden sein. Das hat der Gouverneur der Provinz bestätigt. Auch 3 Erwachsene seien verschleppt worden. Über Umstände und Zeitpunkt der Entführung liegen unterschiedliche Angaben vor. Mehrere Eltern wollen ihre Kinder bereits auf einem Video der Entführer erkannt haben. Laut AFP hat die betroffene Schule die Entführung bestätigt. Bislang vorliegende Hinweise deuten darauf hin, dass nicht radikale Islamisten der Terrorgruppe Boko Haram hinter der Tat stecken, sondern Separatisten. Sie kämpfen in Süd- und Nordwestkamerun für einen eigenen Staat. Bei Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und den Aufständischen sind in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.
Die Telefonzelle hat fast ausgedient bei uns. Jetzt feiert sie ihr Comeback als Ladestation für Elektroautos. Deutschlandweit will die Deutsche Telekom Telefonzellen und sogenannte Multifunktionsgehäuse umrüsten. Verbraucherschützer treten ob solcher Pläne zwar auf die Bremse, sprechen von einem Ladedschungel in Deutschland. Es gäbe Dutzende Ladesäulenbetreiber, was fehle, sei ein einheitlicher Standard. Bei der Telekom hingegen ist man überzeugt, die Zahl von Ladestationen in Deutschland in 3 Jahren verdoppeln zu können. Aus Bonn, Sebastian Tittelbach.
Die Deutsche Telekom lädt jetzt auch Elektroautos auf. Für den Bonner Konzern ist dieser Schritt naheliegend, denn über ganz Deutschland verteilt stehen 400.000 sogenannte Multifunktionsgehäuse der Telekom am Straßenrand. Und viele dieser grauen Kästen haben schon einen Stromanschluss, der als E-Tankstelle benutzt werden kann, erklärt Bruno Jakob Feuerborn, Geschäftsführer der neu gegründeten Telekom-Tochter Comfort Charge.
Und dementsprechend versuchen wir genau diese Infrastruktur, die wir haben, dann entsprechend dem Kunden nutzbar zu machen. A, wegen der Nachhaltigkeit einerseits und andererseits natürlich dann auch einen wirtschaftlichen Erfolg daraus zu sehen.
3 verschiedene Varianten will die Telekom anbieten. An den Multifunktionsgehäusen können jeweils 2 Elektrofahrzeuge mit je 11 Kilowatt geladen werden. Dann soll es 500 Schnellladestationen geben und auch einige öffentliche Telefonzellen bekommen ein neues Leben, kündigt Technikchef Matthias Laubenstein an. Auch sie bekommen eine Ladebuchse.
Und das ist für uns tatsächlich Infrastrukturökonomie. Wir möchten Dinge wiederverwenden. Und wenn man so will, auch gerne upgraden, dass mehr Funktionen reinkommen.
Die Telekom verspricht, Ökostrom zu verwenden und man muss kein Telekom-Kunde sein, um die Säulen zu nutzen.
Jeder E-Fahrzeugfahrer kann natürlich bei uns tanken. Das Einzige, was er braucht, ist entweder eine Kreditkarte oder eine Ladekarte von irgendeinem anderen Anbieter und dann kann er entsprechend bei uns laden.
Telekom-Chef Tim Höttges hatte den Einstieg ins E-Tankstellengeschäft schon lange angekündigt. Der Start kommt ein halbes Jahr später als geplant. Derzeit drängen viele Anbieter auf den Markt. Supermarktketten bauen Ladesäulen auf, genauso wie Stadtwerke. Mehrere Automobilhersteller wollen ein gemeinsames Ladenetz in Deutschland errichten. Dennis Hagemann vom herstellerunabhängigen E-Mobilitätsanbieter Ludego hält das System von der Telekom für eine sinnvolle Ergänzung, aber nicht für einen Problemlöser.
Die Leute, die Elektroautos jetzt besitzen, laden zu 80-90% zu Hause oder beim Arbeitgeber. Das heißt, hier die Firmenparkplätze mit ausreichend gesicherten Schokoplätzen wäre wunderbar, dann bräuchten wir eigentlich gar keine weiteren öffentlichen Ladesäulen in den Städten, sondern nur das, was wir an Autobahnen an Schnellladesäulen haben. Und die sind eigentlich schon gerade Richtung Süden gut ausgebaut in Deutschland.
Zu den Investitionskosten will die Telekom nichts sagen. Auch nicht, wie viele Ladesäulen sie in den nächsten Jahren genau aufbauen wird. Möglich wären 12.000. Das letzte Wort aber hätten die Kommunen und Stadtwerke vor Ort, schränkt Bruno Jakob Feuerborn ein.
Ist ja im Prinzip ein Miteinander. Und dementsprechend muss man sich, wie wenn man ein Haus baut, braucht man eine Genehmigung. Und die kriegen wir nicht überall.
Auch das Angebot der Telekom wird nicht ausreichen, um die Elektromobilitätsziele der Bundesregierung zu erfüllen. Die Große Koalition sieht 100.000 zusätzliche Ladepunkte bis 2020 vor. Und wer sich für ein E-Auto entscheidet, hat ein ganz anderes Problem als fehlende Ladesäulen. Die Hersteller melden für die meisten Fahrzeuge Lieferzeiten von bis zu einem Jahr.
Aus Bonn berichtete Sebastian Tittelbach. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.